HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Am 20.12. vor genau 60 Jahren begann im Frankfurter Römer ein besonderer Prozess. Zum ersten Mal stellte der deutsche Staat NS-Verbrecher vor Gericht. Und zwar für die Grauen von Auschwitz. Und dazu berichten wir im hr-Fernsehen in der Hessenschau in 7 Folgen über den ersten der insgesamt 3 Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Und auch in dieser hr-Infosendung geht's nun um den Beginn der Verfahren vor 60 Jahren. Mia von Hirsch berichtet über den ersten Prozess.
Es war einer der größten Prozesse der Nachkriegszeit und das bis dahin wichtigste Verfahren gegen die Nazi-Verbrechen in Deutschland. Der erste Auschwitz-Prozess begann fast 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Weihnachten 1963 in Frankfurt am Main. Weihnachtsmarkt vor dem Römer, in dem der Auschwitz-Prozess beginnt. Gegensätze, die sich gespenstischer kaum denken lassen.
So heißt es in einem alten Beitrag aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks. 22 Täter wurden bei diesem ersten Prozess angeklagt, über 350 Zeugen wurden angehört. Auch dank des hartnäckigen Einsatzes des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer.
Deutschland ist heute stolz auf sein Wirtschaftswunder. Es ist auch stolz, die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. Aber in Deutschland ist auch das Land Hitlers, Eichmanns und ihrer vielen Spießgesellen und Mitläufer.
Für Fritz Bauer war es ein persönliches Anliegen, die Nazi-Verbrechen aufzuarbeiten. Er war selbst 1933 in KZ-Lagerhaft. Die Täter vor Gericht zu bekommen, gelang dank Dokumenten der SS. Darin die Namen von Gefangenen, die sie angeblich auf der Flucht erschossen hatten. Und die Namen der Täter. Katharina Stengel vom Fritz-Bauer-Institut.
Diese Dokumente hat Fritz Bauer zugespielt bekommen, auch über so 2 Ecken rum. Das waren keine Dokumente, aus denen man irgendwie den Umfang der Verbrechen von Auschwitz auch nur annähernd hätte sehen können. Das waren vergleichsweise nicht so sehr spezifisch, also sie waren spezifisch, aber nicht jetzt so von heute aus betrachtet würde man jetzt nicht sagen, oh, unglaublich, was da jetzt enthüllt wurde. Meine Sachen sprechen die eher dafür, wie wenig zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich bekannt war. Und dass man aufgrund solcher Dokumente dann gedacht hat, okay, hier, das ist ein Ansatzpunkt, hier kann man Ermittlungen anfangen.
So konnte Fritz Bauer einen Prozess in die Wege leiten und brauchte Zeugen. Einer, der das KZ Auschwitz als politischer Gefangener überlebte, ist Hermann Langbein. Er wurde später Generalsekretär des Auschwitz-Komitees und konnte Überlebende überzeugen, auszusagen. Wichtig für den Prozess, weiß Katharina Stengel.
Er hatte natürlich auch dadurch irgendwie diese Größe und diese Internationalität, weil es im Hintergrund gelungen war, durch den Kontakt mit diesen vielen verschiedenen überlebenden Organisationen und jüdischen Organisationen so viele Zeugen aus so vielen Ländern dann nach Frankfurt zu holen. Das hatte schon eine besondere Qualität, dieser Prozess. Und die haben in dieser Ermittlung, mit dieser Anklageschrift, die sie formuliert haben, haben sie quasi eine Forschung zu Auschwitz vorgelegt, die es damals überhaupt in der Bundesrepublik nicht ansatzweise gegeben hat.
Nur so erfuhr die Welt von den Gräueltaten und das Gericht konnte urteilen. Beim ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt.
Am 20.12.1963 begann der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Das war ein Beitrag dazu von hr-Inforeporterin Mia von Hirsch. Und auch auf hessenschau.de berichten wir über dieses Thema. Vor 75 Jahren hat sich die jüdische Gemeinde Frankfurt wiederbegründet. Das feiert sie mit einer besonderen Ausstellung. Sie heißt Auf Leben und zeigt, wie das jüdische Leben in Frankfurt nach der Shoah aussah und sich bis heute verändert hat. Reporterin Tanja Küchle nimmt uns mit in die Ausstellung.
Ein Mädchen mit heller Badekappe springt mutig vom 3-Meter-Brett. Unter ihr glitzert das Wasser im Schwimmbecken. Am Beckenrand warten schon die Mitschülerinnen. Das Schwarz-Weiß-Foto aus dem Archiv der I.E. Lichtigfeld-Schule ist auch auf dem Plakat für die Ausstellung Auf Leben zu sehen.
Wir haben das Foto in der Lichtigfeld-Schule gefunden und es hat uns direkt überzeugt, weil es eigentlich auch sinnbildlich für die Geschichte der Gemeinde ist, wie sie sich hier wieder angesiedelt hat und den Sprung ins kalte Wasser gewagt hat. Und da steckt ganz viel drin von Überlebenswillen, von Selbstbehauptung.
Fedor Besseler hat die Ausstellung gemeinsam mit Laura Schilling kuratiert. Der Ausstellungstitel Auf Leben mag beim ersten Hören irritieren. Aber es leuchtet schnell ein, warum die Ausstellungsmacher diesen Titel gewählt haben. Laura Schilling.
Angelehnt ist es auch an das hebräische L'chaim, was als Trinkspruch zu Festen gesagt wird und ganz sprichwörtlich auf das Leben heißt.
Und nach 1945 ist hier glücklicherweise wieder jüdisches Leben entstanden und tatsächlich auch aufgeblüht.
Die Ausstellung erzählt anhand von Fotos, Tagebucheinträgen, Zeitungsausschnitten, Ton- und Filmaufnahmen, wie sich das jüdische Leben in Frankfurt von 1945 bis 2023 entwickelt hat. Etwa, dass nach den grausamen Verbrechen der Nazis 1945 nur noch sehr wenige Jüdinnen und Juden in Frankfurt lebten. Schätzungsweise waren es gerade mal zwischen 100 und 200. Umso bemerkenswerter erscheint es, dass sich schon 3 Jahre später, 1948, die jüdische Gemeinde Frankfurt wieder begründet. Sie steht Jüdinnen und Juden, viele von ihnen Rückkehrer aus dem Konzentrationslager Theresienstadt, damals auch bei praktischen Fragen zur Seite. Wo sollen wir schlafen? Wo essen?
In den folgenden Jahren ging es dann erstmal um den ökonomischen Aufbau der Existenzen. Ja, die Leute mussten erst wieder in Lohn und Brot sozusagen kommen und ihre Unternehmungen aufbauen. Und dann ging es aber auch los mit dem Aufbau der Institutionen.
So Kurator Fedor Besseler. Besonders bewegend sind für die jüdische Gemeinde die 70er und 80er Jahre. Jüdische und nichtjüdische Studierende gehen gemeinsam auf die Straße, demonstrieren gegen Immobilienspekulation im Frankfurter Westend. Jüdische Studierende sorgen für eine Modernisierung und Liberalisierung der jüdischen Gemeinde, übernehmen zeitweise sogar den Gemeinderatsvorsitz. Die Ausstellung Aufleben zeigt Geschichten des Aufbegehrens und des Auflebens aus 75 Jahren Geschichte der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Die Anbindung an die Gegenwart könnte kaum wichtiger sein.
Die Ausstellung Aufleben, 75 Jahre jüdische Gemeinde Frankfurt, ist im Ignaz-Bubis-Gemeindezentrum bis zum 26. Mai 2024 zu sehen. 2 Jahre ist die Flutkatastrophe im Ahrtal jetzt schon her. Die Ereignisse damals haben auch in Hessen einige Kommunen wachgerüttelt. Zum Beispiel hat sich die Stadt Weilburg seitdem immer wieder ihre Gedanken darüber gemacht, wie sie sich auf extreme Wetterereignisse wie Hochwasser und Dürre am besten vorbereiten kann. Nun hat die Stadt einen Teil der Antwort vorgestellt. Ein neues Hochwasserschutzsystem. Marc Klug berichtet.
Es erinnert ein bisschen an Wellenbrecher bei einem Festival. Hier in Weilburg baut die Feuerwehr gerade einen Teil des neuen Hochwasserschutzsystems zusammen. Es besteht aus sattroten Metallelementen. Jeweils 1 Meter hoch, 1 Meter breit und stabil gebaut. Sie können einfach ineinander gesteckt werden. Und ja, auch Bürgermeister Johannes Hanisch gibt zu.
Sieht ein bisschen aus wie Lego, ist aber etwas größer, ist ein mobiles Hochwasserschutzsystem. Also eine innovative Methode, die das, was wir unter den Funktionen von Sandsäcken her kennen, ersetzt. Schnell, leicht, sicher, dass wir es relativ schnell von A nach B bekommen im Fall der Fälle.
70.000 Euro hat die Stadt zusammen mit den Stadtwerken investiert, um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Mit der sogenannten Boxwall sparen die Einsatzkräfte vor allem eins. Zeit, sagt auch Stadtbrandinspektor Christian Groß.
Ich kann es genau nicht beziffern, das sind viele, viele Stunden, weil einfach so ein System wie dieses in wenigen Minuten aufgebaut ist und ein Sandsacksystem mit Sand herbeiholen, Sandsäcke befüllen, dann entsprechend den Damm verbauen, viele, viele Stunden in Anspruch nehmen würde.
Bei einem Großeinsatz wie einem Waldbrand oder auch bei einer extremen Wetterlage, da zählt aber jede einzelne Sekunde. Einen anderen Vorteil sieht Stadtbrandinspektor Groß bei komplizierten Löscharbeiten, etwa wenn mal ein Elektroauto brennen sollte.
Wir haben natürlich das Problem, wenn die Fahrzeugbatterie beschädigt ist, die Batterie würde sich immer wieder entzünden und mit diesem System könnten wir um das Fahrzeug drumherum eine Wand aufbauen, wo wir dann die Fahrzeugbatterie mit Wasser fluten könnten. Das Wasser würde da drin gehalten werden, bis ein professionelles Bergungsunternehmen das Fahrzeug in einen sachgerechten Container verfrachten kann.
In erster Linie geht es aber darum, auf besonders starke Wetterextreme vorbereitet zu sein, die durch den Klimawandel auch immer wahrscheinlicher werden. Bürgermeister Hanisch erinnert sich zum Beispiel noch gut an den Gewittereinbruch am 10. Mai 2020.
Also wenn man mal in einem Gewitterhagel steht, in einem richtigen Gewitterhagel und bis auf die bekannte Unterhose klitschnass ist, dann weiß man, was es heißt, was Starkregen ist. Und in dieser Situation haben wir uns befunden in Weilburg, nicht lange, aber eben sehr stark, mit größeren Einsatzlagen danach, Gott sei Dank ohne große Schäden, auch ohne Personenschäden, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller. Und wenn man das erlebt hat, dann denkt man anders darüber nach.
Die Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der mehr als 100 Menschen gestorben sind, war dann erst recht ein Weckruf für die Stadt Weilburg. In den vergangenen beiden Jahren hat sie alles auf den Prüfstand Prüfstand gestellt, sagt Hanisch. Zum Beispiel habe sie Notstromaggregate angeschafft oder auch die Notfallkommunikation der städtischen Mitarbeiter und Einsatzkräfte verbessert. Mit dem neuen Hochwasserschutzsystem will die Stadt weiter vorangehen.
Ich habe das so noch nicht gesehen hier in der Region. Von daher kann man schon sagen, wir gehen da einen Schritt vielleicht nach vorne, dass viele auch da danach gehen, für die das auch Sinn macht. Das muss jeder prüfen im Einzelfall. Aber ich glaube, das ist ein vernünftiges System, was wirklich auch seine Daseinsberechtigung hat. Denn vorbereitet sein schadet bekanntlich nichts.
Die Stadt Weilburg hat ein neues Hochwasserschutzsystem. Darüber berichtet hat unser Reporter Marc Klug. Die letzte Klappe für den ARD-Tatort ist gefallen. Paul Prix und Anna Janicke quittieren den Dienst. Seit 2014 standen die Schauspieler Wolfram Koch und Margarita Bruch für den Frankfurter Tatort als Kommissare vor der Kamera. Nun ist die letzte Folge mit dem Ermittlerduo abgedreht. Doch zwei Folgen können wir noch im ersten sehen.
Scheint eine wilde Party gewesen zu sein.
Der Abend ist anscheinend vollkommen eskaliert.
Bei Janicke und Prix geht's Sonntagabend immer ans Eingemachte. Ihre Fälle spannend, überraschend und oft mit einem Realitätsbezug. Das HR-Tatort-Team ermittelte im Umfeld rechtsextremer Netzwerke, die einen Staatsstreich vorbereiten, hatte mit Hackerangriffen auf öffentliche Infrastruktur zu tun oder mit Drogentoten bei umstrittenen Psycholysesitzungen.
Herr Prix, warum wehren Sie sich so gegen die Psycholyse?
Mal unter uns, das ist doch Mumpitz. Schlaues Wort für kollektiven Rausch.
Wieso denn? Ich meine schon, die Griechen hatten mystische Zeremonien.
Janicke.
Oft sind sie nicht einer Meinung. Eine Stärke des Duos Janicke und Prix.
Was treiben Sie eigentlich? Warum informieren Sie mich nicht? Arbeiten Sie an dem Fall?
Paul Prix, ein altgedienter Polizist, ermittelt im HR-Tatort eher hemdsärmelig. Die unorthodoxen Fragen stellt meist seine Kollegin, die studierte Psychologin Anna Janicke.
Sie glauben mir nicht.
Doch.
Nein, das sehe ich doch. Sie denken doch, ich habe einen Sprung in der Schüssel.
Entgegen dem Trend bei ARD-Tatort-Ermittlern sind die beiden aus dem Frankfurter Team, auch wenn sie private Probleme haben, keine gebrochenen Persönlichkeiten.
Ganz schön komplexer Charakter.
Ja und?
Genau das, ja und, zeichnet Prix und Janicke aus. Denn bei ihnen steht immer der Fall und nie die persönliche Krise im Vordergrund. Noch zweimal werden sie ermitteln. Jetzt am 26. Dezember im Weihnachtstatort Kontrollverlust und dann voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024, wenn Es grün zu grün, wenn Frankfurts Berge blühen, ausgestrahlt wird. Ihr letzter Tatort.
Das Frankfurter Tatort-Ermittler-Duo Paul Prix und Anna Janicke hören auf. Die beiden Schauspieler Wolfram Koch und Margarita Bruch haben die letzte Folge abgedreht. Über die beiden berichtet hat unser Reporter Michael Kraft. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de.